Unser Gast heute ist der IT-Experte Oliver Meinecke und mit ihm sprechen wir über den Faktor Mensch in einer zunehmend digitalisierten Welt. Herr Meinecke, schön, dass Sie heute bei uns sind. Ich freue mich sehr auf das spannende Interview. Es geht heute um IT.
Ja, danke schön. Ich freue mich auch.
Dann starten wir gleich mal mit der ersten Frage. Herr Meinecke, wir alle wissen, die Welt wird immer digitaler und natürlich auch komplexer. Und das gilt auch für Unternehmen und natürlich auch IT-Abteilungen. Jetzt ist die große Frage bei all dieser Technik und IT, welche Rolle spielt denn überhaupt noch der Faktor Mensch bei dieser ganzen Welt von Nullen und Einsen?
Nach wie vor eine große Rolle. Denn wenn wir den Faktor Mensch ja reduzieren würden auf nur jemanden, der wie eine Maschine agiert am Markt, dann reduzieren wir den Faktor Mensch nicht mehr auf ein Individuum als solches, sondern irgendwo auf eine Maschine. Sind wir als Menschen Maschinen? Ganz klares Nein. Und demzufolge muss dem Faktor Mensch natürlich eine ganz besonders große Bedeutung beigemessen werden. Ich würde da gerne auch so ein Beispiel aus meinen Projekten halt mitbringen. Und da ist sehr viel da, wo ich dann sage, hier fehlt es am Faktor Mensch oder hier ist wunderbar was da. Das ist vielleicht noch manchmal ein bisschen ausbaufähig oder auch nicht. Da ist es dann schon bis auf die Perfektion getrieben. Aber ein Beispiel, wie ich es mal in einem vergangenen Projekt hatte, da war der Faktor Mensch faktisch leider nicht vorhanden. Ja. Das lag aber auch dann, es war so eine Art Architektentrio. Mhm. Sie müssen wissen, im Bereich IT und Software gibt es immer Architekten, das kann man ein bisschen vergleichen mit dem Bau. Mhm. Die skizzieren das Ganze dann theoretisch, wie es sein soll. Und wir, die ausführenden Kollegen, müssen dann sehen, dass das, was die Herren sich theoretisch gedacht haben, auch umgesetzt wird. Das ist manchmal ein bisschen spannend, ein bisschen schwer und manchmal auch unmöglich, weil die Leute, denen hat der richtige Faktor Mensch gefehlt, der ihnen zuarbeitet und sagt, ist das überhaupt, was sie sich theoretisch denken, praktisch umsetzbar? In diesem Fall leider nein. Und der Faktor Mensch war da leider auch nur bedingt bis gar nicht reflexionsfähig. Um es jetzt mit einem klassischen Beispiel, was wir dort hatten, zu verdeutlichen, die Kollegen wollten ein zentrales IT-System einführen. Und wir alle wissen auch, große zentrale IT-Systeme, die lassen sich natürlich auch immer irgendwo beim Hersteller irgendwo physisch anbinden, damit der Hersteller bei Problemen helfen kann. Mhm. Es hat 9 Monate an Überzeugungsarbeit gebraucht, dieses Architektentrio, ein heiliges Triumvirat, dazu zu bringen, dass wir das überhaupt durften. Okay. Und das war natürlich, wo ich sage, Faktor Mensch, Sätzen 6. Es ist umgangssprachlich formuliert, ist klar, aber es trifft an dieser Stelle den Kern. Genau deswegen. Wir hatten eine neuralgische Stelle, Entscheider. Mhm. Aber gerade an diesen Stellen ist es wichtig, dass der Faktor Mensch dort sitzt, relativ egofrei Entscheidungen abwägen kann und zum Wohle aller und nicht nur der ganzen Mitarbeiter, auch zum Wohle des Unternehmens und auch mit seinen Bindungen nach außen so entscheiden kann, dass es wirklich zum Wohle aller ist.
Herr Meinecke, jetzt sind wir so salopp in dieses Interview gestartet und haben den Begriff Faktor Mensch einfach mal so etabliert. Ich würde darüber gerne noch ein bisschen näher mit Ihnen sprechen. Kann man denn, also erst einmal, was bedeutet der Faktor Mensch? Wie definiert man das am besten? Und meine zweite Frage wäre, kann man nicht einfach irgendwelche Top-Absolventen nehmen mit super Zeugnissen und tollen Abschlüssen? Oder ist es vielleicht doch nicht so einfach, wie ich mir das vorstelle?
Es ist auf jeden Fall immer eine Herausforderung. Mhm. Der Faktor Mensch bedeutet ja, dass man eine gewisse Sozialkompetenz mitbringen muss, damit man an allen Berührungspunkten zu anderen Menschen, ich sage es mal, top agieren kann. Mhm. Top agieren bedeutet also, dass ich andere Menschen mitnehme, sie vielleicht auch begeistern kann, sie an ihren Stärken halt auch messen kann, im Bereich ihrer Schwächen natürlich auch sage, okay, das können wir so und so kompensieren, auch irgendwo zum Wohle aller. Und letztendlich bedeutet das, gerade bei Führungspersönlichkeiten, das eigene Ego zurückzustellen, auf die Mitarbeiter, die vielleicht fachlich mal besser sind, zu hören, ständig reflektiert zu bleiben und irgendwo dann auch sagen, ich bin zwar hier eine Führungskraft, aber auch ich lerne ständig dazu. Und ich muss mich auf meine Leute, die in Fachbereichen besser sind als ich, verlassen können. Und mein eigenes Ego muss natürlich dann dementsprechend weit zurückfahren. Und ich muss immer mich betrachten, mit meinen Mitarbeitern zusammen, im gesamten Zusammenspiel des Unternehmens oder auch des Unternehmens nach außen und zu sehen, was ist zum Wohle des Ganzen.
Herr Meinecke, ich würde gerne in unser Interview jetzt nochmal die IT reinholen und vielleicht starten wir hier mit einem Beispiel. Es gibt Unternehmen, die sind unglaublich groß und nicht selten spielt sich das Kerngeschäft in einem mehr oder weniger großen IT-System ab. In diesen Systemen tummeln sich oftmals mehrere hunderte, wenn nicht sogar tausende Benutzer und das sogar gleichzeitig. Hinzu kommt, dass es viele Abteilungen gibt, teilweise mit unterschiedlichen Interessen, die mit externer Beratung hier ihre IT-Prozesse abbilden. Das allein ist schon ein sehr komplexes Thema. Jetzt stellt sich mir die Frage, hier tauchen doch garantiert auch Probleme auf. Und viel spannender ist es natürlich von Ihnen zu erfahren, wie lösen Sie diese Probleme?
Prinzipiell kann man jedes Problem lösen. Aber da muss ich natürlich auch ein bisschen auch auf meine Erfahrung und auf meine Projekte in der Vergangenheit auch schauen, wie wir es da gemacht haben. Grundsätzlich erstmal scheibchenweise. Ich habe von einem Manager mal den Begriff geprägt bekommen, Salamitaktik, scheibchenweise. Und das muss ich sagen, die wende ich auch heute immer noch sehr gerne an, weil das führt ein bisschen dazu, wenn es gerade manchmal brenzlig ist, langsam vorzugehen, damit man auf jeden Fall nichts vergisst. Aber Sie haben ja auch ausgeführt, große Unternehmen, ein großes zentrales System, viele tausend Benutzer gleichzeitig, Abteilungen mit unterschiedlichen Interessen, aber trotzdem sind diese Interessen natürlich vielleicht von der Chefetage oder vom Vorstand getrieben und der sagt natürlich, wir wollen in eine zentrale Richtung laufen. Und ich möchte das Ganze mal so ein bisschen aufdröseln für Sie, damit Sie mal verstehen, was es für Probleme am Markt gibt und wie wir diese Probleme gelöst haben. Und es ist so, ich war in einem Beispiel in einer technischen Abteilung tätig, die klassische Administration des IT-Systems. Man muss sich natürlich auch vorstellen, alles, was mit Technik dort zu tun hat, das muss über unseren Tisch gehen. Und es gibt natürlich auch andere Abteilungen, die lassen sich von externen Beratern, so wie ich einer bin, entsprechend zuarbeiten. Die sind vielleicht auch Vorstand getrieben oder von der Chefetage und müssen halt neue Funktionalitäten in das System bringen oder weil mit anderen zusätzlichen Systemen möchten Sie irgendwas, was die Unternehmensleitung gerne hätte, abbilden. Da taucht es manchmal dann das Problem auf, dass vielleicht auch irgendwelche Technik durch diese Kollegen ins System kommt, von denen die selber gar nichts wussten vorher. Und wir dann auch nicht. Das Blöde an dieser Stelle war, dass diese Technik dann dafür gesorgt hat, dass Prozesse des Kerngeschäfts, die schon jahrelang liefen, auf einmal so langsam wurden, dass bei uns die Alarmglocken angegangen sind. Das kann man sich buchstäblich so vorstellen und sagen, ich habe hier irgendwelche Sachen im Bereich der Materialwirtschaft oder Analyse, wo über Nacht irgendwelche Sachen laufen. Die waren vielleicht innerhalb von einer halben Stunde erledigt. Auf einmal liefen die 3, 4 oder sogar 6 Stunden und da sind sie dann am nächsten Tag am Schreibtisch und denken, was geht denn hier los? Und es ist halt schwer, die Sachen deswegen zu lösen, weil die Abteilung, wo ich drin war, die ist natürlich halt dafür verantwortlich, dass das System läuft, dass das Kerngeschäft, worauf sich das Unternehmen verlassen muss, läuft und das natürlich auch so, wie es die Chefetage gerne möchte. Die andere Abteilung wurde aber auch von der Chefetage getrieben. Und ja, da haben sie natürlich ein Problem, weil wir wurden gezwungen, dass auf der untersten Ebene unsere Abteilung und die andere Abteilung so bidirektional zu lösen. Und das ging halt nur ein bisschen scheibchenweise, weil wenn wir gleich gesagt hätten, stopp, ihr macht jetzt erstmal nichts mehr bei uns im System, gar nichts mehr, dann hätten die anteilig ihr Gesicht verloren. Das hat man vielleicht vor 20, 30 Jahren so gemacht, aber wir sitzen alle irgendwo in einem Boot und sehen halt auch zu, dass wir alle unsere Daseinsberechtigung halt auch haben und die Chefetage natürlich als solches dann auch entsprechende Ergebnisse bekommt. Und da kommt halt dieses Salamitaktik, diese Scheibchenweise ein bisschen zugute. Er sagt, okay, ihr müsst jetzt das und das machen, das stört bei uns das und das, Aber lass uns mal kurz zusammensetzen. Wir hatten sehr viele Meetings über Videos, geht ja heutzutage über Remote fast alles. Und Beharrlichkeit, scheibchenweise, das war dann halt auch die Lösung. Zähneknirschen und all das noch dazu. Es hat dann letztendlich funktioniert. Und den Lerneffekt, den wir rausgezogen haben, ist, dass wir wirklich sagen, wir können auf der untersten Ebene die Sache natürlich lösen, ist richtig. Aber wir müssen natürlich auch sehen, dass wir das, ein Ergebnis, was wir jetzt bei solchen Fällen herausgefunden haben, nach oben berichten, damit die Entscheider wirklich manchmal wissen, was in dieser Blackbox, wie ich sie mal so nenne, des Systems manchmal passiert, damit sie für die Zukunft bessere Entscheidungen treffen. Das ist diese Aufgabe, denke ich mal, die haben wir mit Bravo geleistet.
Sehr schön. Ich mag Ihren Ansatz, dass Sie gesagt haben, sitzen alle an einem Boot und letztendlich muss das Projekt gut funktionieren, egal wo vielleicht mal eine Fehlentscheidung getroffen worden ist. Ich habe noch eine weitere Frage, Herr Meinecke, denn in diesem Zusammenhang taucht oft der Begriff Unforeseen Case Manager auf. Was ist denn das für eine Person? Ich meine, laut der Wortwahl könnte man denken, das ist jemand, der eine Glaskugel in der Hand hat.
Das definitiv nicht, denn wir leben ja auch gerade in der IT in einer Welt, die von Nullen und Einsen geprägt ist. Da gibt es nur Ja oder Nein und nichts dazwischen. Und die Glaskugel, die finden Sie natürlich auf dem Jahrmarkt, auf dem Kirmes und in der IT finden Sie natürlich nicht. Ich würde den Begriff gerne einmal frei übersetzen. Ja. Unforeseen heißt ja unvorhergesehene Fälle. Und wenn ich jetzt sage Unforeseen Case Manager, das heißt also, das ist jemand, der für unvorhergesehene Fälle zuständig ist. Sie können sich so vorstellen, es gibt vielleicht im Unternehmen, wenn jetzt mal was ganz Schlimmes passiert, ein Krisenmanager. Physisch könnte man sich so das vorstellen, dass dieser Unforeseen Case Manager, also derjenige, der sich um die unvorhergesehenen Fälle kümmert, vor diesem Kollegen des, oder Kollegin des Krisenmanagers sitzt, dass er gewissermaßen durch seine Erfahrung, seine Expertise, auch aus anderen Unternehmen, anderen Projekten, dafür sorgt, dass es nicht erst zu einer Krise kommt. Wir hatten ja vorhin den Begriff der Glaskugel angesetzt. Der tritt natürlich hier auch gerade in der IT nicht zum Tragen. Aber nehmen wir mal das klassische Beispiel. Ein Unternehmen hat Software neu eingeführt. Die relevanten Entscheider haben alles Mögliche betrachtet. Sie haben vielleicht gesagt, okay, die Software kostet so und so viel. Die Schulung für die Anwender kostet so und so viel. Dann haben sie einen großen Block genommen, Stiftzettel, einen großen Strich drunter gemacht und sagt, okay, das kostet mich in Einführungskosten so und so viel. Und das ist nur manchmal ein bisschen vielleicht zu kurz gedacht, denn sie haben natürlich auch eine gewisse Maßakzeptanz durch die Mitarbeiter, die sie natürlich auch irgendwo manchmal bewerten müssen. Und das können sie natürlich im Vorfeld manchmal recht schwer bewerten, vielleicht auch durch eine Mitarbeiterumfrage wäre das machbar. Aber auch dieser Unforeseen Case Manager hätte gesagt, okay, hier betrachten Sie bitte alles, was Sie jetzt haben bei einer zentralen Einführung oder beim Fehlermanagement wirklich ganzheitlich. Gehen Sie hier und dort mal ein bisschen in die Tiefe und machen Sie das Ganze mal ein bisschen langsamer, so hoppla hopp. Ich habe es schon gerade bei Einführungsprojekten oder Erweiterungsprojekten gemerkt, es muss immer alles schnell, schnell gehen. Und gerade dieses schnell, schnell sorgt mitunter dafür, dass Sachen vielleicht keine Bedeutung mehr beigemessen wird. Und das kann auf lange Sicht fatal sein. Ich habe dazu noch ein sehr schönes Beispiel aus der Praxis mitgebracht. Das ist auch gar nicht so alt. Und da ging es darum, zwei IT-Systeme zu einem zusammenzuführen. In beiden Systemen sind natürlich Daten drin. Und man hatte sich dafür entschieden, das erste System stehen zu lassen und die Daten des zweiten Systems in das erste System zu überführen. Und man hatte sich aus Zeitgründen innerhalb des Projekts dazu entschieden, nur Daten zu überführen, mit denen noch gearbeitet wird. Daten, die aber abgeschlossen waren, die hatte man einfach im alten System belassen wollen. Das hatte sich auf lange Sicht gerecht. Denn die Mitarbeiter hatten gesagt, als alles schon erledigt war, es war schon 2 Jahre lang mit dem alten System nicht mehr gearbeitet worden, wir hätten aber gerne zu Analysenzwecken die abgeschlossenen Daten nochmal. Und dann kam es halt so weit, dass das alte System immer noch nicht abgeschaltet worden ist. Okay. Der Fall ging dann leider noch weiter. Es wurde dann versucht, mit einem entsprechenden Aufwand diese Daten die abgeschlossenen Daten aus dem Altsystem dann doch noch in das neue System zu überführen. Es gab leider technische Restriktionen, was dann dazu geführt hat, dass das dann noch nicht mehr gemacht worden ist. Ich könnte in der Technik natürlich noch weiter da das Ganze mit ausführen, aber es dreht sich darum, ich möchte das Ganze für die Entscheider nach wie vor transparent halten, denn in der Technik gibt es eine gewisse Tiefe, die man halt nur so weit berichten muss und sagt, okay, bis hierhin und nicht zu viel Fachchinesisch an dieser Stelle.
Wunderbar, aber wir haben es verstanden. Vielen Dank für die Ausführung. Vielleicht noch als letzte Frage, Herr Meinecke. Wenn ich mich mit Ihnen so unterhalte, dann kommen Sie mir so ein klein wenig vor, auch wie ein Lotse, der den Kundinnen und Kunden in diesem Dschungel, der da teilweise existiert, weiterhilft und wie so ein Fixpunkt da ist, um auch diese Komplexität und diese Probleme zu lösen. Würden Sie sich auch so bezeichnen? Sind Sie hier in einer Position oder kreieren Sie sich eine Stelle, mit der Sie am Markt auch mit diesem Bereich Kunden gewinnen möchten?
Ja, ganz klares Ja, möchte ich auch so beantworten. Denn die Anzahl der Projekte, die ich jetzt bisher in meinem Leben gehabt habe, die führt immer wieder auf die gleiche Problematik, dass versucht wird, in Unternehmen auf der untersten Ebene, auf der Ebene der Fachabteilung, die Probleme zu lösen. Und zwar erst dann, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, mit deutlich Aufwand, deutlich Kosten und Zähneknirschen der Mitarbeiter. Es macht in einer gewissen Weise natürlich auf diesem Level Spaß, wenn man engagierte Kollegen hat, denen das auch Freude bereitet, ist das natürlich eine schöne Sache. Allerdings ist es halt auch so, mit der entsprechenden Expertise oder auch Erfahrung müssen ja solche Probleme gar nicht erst entstehen. Und ich merke halt auch, dieser Bedarf am Markt ist da. Entscheidend ist natürlich dann halt auch, dass Kunden sagen, okay, das wäre etwas für uns, solche Probleme haben wir immer mal. Und letztendlich entscheidet der Kunde über einen externen Berater, ob ich mit dem einen Vertrag eingehen möchte oder nicht. Denn der Kunde entscheidet und ja, das ist etwas natürlich, was mir grundsätzlich Freude bereitet, wenn ich das Beste für meinen Kunden herausholen kann. Und ich bin nicht der Typ, der sagt, ich möchte verbrannte Erde hinterlassen, ich möchte mein Projekt durchziehen. Richtig Spaß macht es, mit einem Kunden zu arbeiten, sein Wissen dort zu lassen und vielleicht auch im Nachhinein noch eine langjährige Beziehung zu diesem Kunden zu haben, wenn es mal wieder um Verbesserungen, Optimierungen oder einfach nur neue Sachen geht.
Oder den Rettungsanker zu werfen.
Ja, zum Beispiel.
Herr Meinecke, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses unglaublich sympathische Interview. Und ich finde, man merkt Ihre Liebe und Leidenschaft für den Job und um eben auch gemeinsam mit dem Kunden die Projekte positiv enden zu lassen. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Schön, dass Sie hier waren. Dankeschön.
Ja, Dankeschön. Ich danke auch.